Willkommen zu Abenteuer Eltern. Ich bin Claudia von Stromberg und es freut mich, dich auf diesem spannenden Abenteuer zu begleiten. Heute ein ganz tolles Thema. Ich habe zwei ganz, ganz liebe Gäste bei mir, die Erika und die Caroline. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, linkshändig musizieren. Allein diesen Gedanken finde ich schon total irre. Wir kennen uns alle drei aus mit Linkshändigkeit. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht, Erika, fängst du mal an, ein bisschen was von dir zu erzählen, wer du bist, was du machst und wie du so dazu gekommen bist.
Okay, ja, hallo, danke vielmals für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich da die Gelegenheit habe, auch über dieses Herzensthema, das mich seit etwa 4 Jahren begleitet, zu sprechen. Ich habe Querflöte studiert und bin Lehrerin für Querflöte und bin über meinen Unterricht eigentlich zu dem Thema gestoßen. Ich hatte einen Schüler im Volksschulalter und ich wusste, dass er Linkshänder ist, aber ja, das war ja bis dorthin kein Thema, dass man irgendwie, also für mich nicht, ich hatte keine Ahnung, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Und jedenfalls, der hatte so Probleme und kam nicht voran und war aber sonst ein guter Schüler, tat sich eigentlich leicht mit den theoretischen Dingen, aber das Umsetzen am Instrument, das ging irgendwie nicht. Da hat er immer, war er furchtbar angestrengt und brach mitten in der Zeile ab und stöhnte nochmal. Und dann habe ich mir gedacht, okay, kann das irgendwie damit zusammenhängen, dass er Linkshänder ist? Und habe angefangen zu lesen, zu recherchieren, bin gleich mal auf die Seite linksgespielt.de gestoßen, die es damals seit einem halben Jahr oder einem Jahr gab. Und da konnte ich aus dem Vollen schöpfen, was Informationen betrifft. Und es war gleich klar, dass es Linksinstrumente gibt, sogar für Anfänger, und dass das auch einen Sinn macht. Mhm. Aber über diese ganze Recherche bin ich dann immer weiter eingetaucht, habe das Buch von Johanna Barbara Sattler gelesen, der Knoten im Gehirn, wie so viele, und auch das Buch von Walter Mengler, Musizieren mit Links, das mich immer irgendwann, also ich habe es schon gesehen, aber ich habe es nicht gelesen bis dahin, habe zwar immer gedacht, okay, das könnte mich mal interessieren, aber da war dann der Zeitpunkt da, wo ich es gelesen habe, und jedenfalls habe ich dann realisiert, dass ich wohl selber Linkshänderin bin. Ich war damals über 50 und habe eben gerade in dem Buch von Johanna Bauer-Sattler bei diesen Fallschilderungen mir oft gedacht, das bin ja ich. Und dann habe ich mich auch erinnert, dass meine Mutter mir immer erzählt hat, dass ich beim Eintritt in die Volksschule wechselnden Handgebrauch hatte. Mhm. Und dass man dann halt gesagt hatte, okay, du kannst dir beides, dann schreibst du mit rechts. Mhm. Und damit war das besiegelt und ich habe das irgendwie gar nicht mehr so am Schirm gehabt, aber hab mich dann halt erinnert und habe dann auch gesehen, dass ich eine Druckstelle habe an meiner rechten Hand vom Schreiben, weil ich den Stift so fest in der Hand gehabt habe, habe mich erinnert, dass ich in der Oberstufe, wo man schon viel mitschreiben musste, dann einfach auch Probleme gehabt habe, dass mir die Hand weh getan hat und so solche Dinge. Und ja, dann war es für mich eigentlich relativ schnell klar und habe mir gedacht, na, wenn das so ist, dann schreibe ich aber auch wieder mit links und habe gleich angefangen, in die Vollen gegangen, habe angefangen mit links zu schreiben. Mhm. Aber dann sind so kleine Zweifel gekommen, aber was ist, wenn ich mir das nur einbilde und wenn ich ja vielleicht eh Rechtshänderin gewesen wäre, also dieser wechselnde Handgebrauch nicht auf das Schließen hat lassen. Und dann habe ich doch noch einen Test gemacht, einen Händigkeitstest, der dann auch nochmal eindeutig war. Und ja, dann ging es weiter mit dem Schreiben, aber dann recht bald war für mich auch halt die Neugier groß, was würde das denn ausmachen, wenn ich jetzt das Instrument auch mit links spielen würde. Mhm. Und ja, dann bin ich neugierig geworden und dann habe ich mir eine Linkshänderflöte besorgt.
Das heißt, du spielst jetzt mit der Linkshänderflöte? Oder
genau, genau. Ich habe es dann zuerst mal ausprobiert, wollte mal schauen, es war schon mal ganz aufschlussreich, das Instrument mal so zu halten und mal wieder zu sehen, wie fühlen sich denn Anfänger. Und in dem Moment haben wir damals gedacht, allein dafür hat sich das Experiment schon gelohnt, dass man nochmal wirklich, man glaubt immer, man weiß das eh, aber wenn man das dann fühlt, dass man die Balance nicht hinkriegt mit dem Instrument und eigentlich nicht alles spielen kann, was man eigentlich glaubt, dass man kann. Mhm. Genau, aber es hat sich auch gleich es hat mich gleich irgendwas überzeugt. Ich habe gemerkt, es kommen die tiefen Töne ganz anders, es fühlt sich anders an. Aber ich habe nicht gewusst, wohin führt mich das jetzt. Ich habe es halt dann einmal eine Zeit lang so betrieben, neben der Rechtsflöte. Und ja, bin dann immer mehr in die Linksgespieltgruppe auch hineingewachsen. Und ja, ich habe ihn weitergemacht, gewechselt und so weiter. Das Wechseln hat sich dann irgendwann nicht mehr gut angefühlt, weil man sich gerade bei der Querflöte, bei diesem asymmetrischen Instrument, immer wieder sehr darauf schauen muss, dass man sich der Lateralität entsprechend dann ausrichtet. Also nicht der Lateralität, aber je nachdem, wie man halt die Flöte in dem Moment hält. Und ich hatte vorher schon so Rückenprobleme und die haben sich dann da nochmal verschärft und auch eine Physiotherapeutin hat mir dann gesagt, ich muss da aufpassen in meinem Alter. Ja, hatte ich doch schon Jahrzehnte rechts gespielt und war bis zu einem gewissen Grad da auch schon in eine Richtung abgenutzt. Und da bin ich halt ein bisschen vorsichtiger angegangen, aber nach eineinhalb Jahren circa war für mich dann klar, ich setze den Schritt und spiele jetzt nur mal mit links.
Okay, ganz spannend.
Und die Rückenschmerzen sind weg. Die Rückenschmerzen sind komplett weg. Ich fühle mich viel leichter als früher, habe aber früher gar nicht diese Probleme auf die Flöte zurückgeführt. Das war, habe eigentlich gedacht, ja, bin ein bisschen schief, aber das Schiefsein, das führe ich eigentlich auch auf diese Überbelastung der rechten Seite mit dem Rechtshänderinstrument zurück.
Im Endeffekt ist es immer so eine Kompensation, die man dann betreibt, ne, um auszugleichen.
Genau.
Dann ist der Körper.
Ja.
Erstmal vielen Dank, liebe Erika. Wir steigen noch weiter ein. Caroline, erzähl du uns ein bisschen noch was von dir.
Ja, auch ich freue mich sehr, jetzt mit euch plaudern zu können und habe das schon mal fantastisch gefunden, Erika, wie du beschreibst, was es ausmacht, ein Instrument zu spielen, was es ausmacht, das auf die eigentlich falsche Seite und dann die richtige, wie Rückenschmerzen etc. plötzlich verschwinden, die man gar nicht zuerst in ursächlichen Zusammenhang gebracht hat. Also ich bin auch Flötistin, du hast also hier, liebe Claudia, mit zwei Querflötistinnen zu tun.
Schön.
Ich spiele seit mehreren Jahrzehnten in einem Berufsorchester in Konstanz im Süden Deutschlands und bin Rechtshänderin. So, was bringt eine Rechtshänderin dazu, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen? Ich habe vor etwa 20 Jahren aus reinem Interesse eine Zusatzausbildung gemacht in einer Methode, die körperlich ist und speziell für Musikerinnen und Musiker entwickelt worden ist, als Prävention, als Beratung, und zwar die Dyspokinesis. Mhm. Und in dieser Ausbildung bin ich zum ersten Mal auch mit Händigkeit konfrontiert worden. Klammer, auch ein Unding, dass man das erst in einer Zusatzfortbildung und nicht von vornherein schon als Musikstudierender mitbekommt, dass das ein Thema ist. Ja, und dann bin ich in die Praxis gegangen, habe begonnen, Menschen zu beraten, Musikerinnen und Musiker verschiedener Instrumente. Und dann hat sich so herausgestellt über die Zeit, dass ja circa ein Drittel der Klientinnen und Klienten, die zu mir gekommen sind, mit Belastungsbeschwerden, Schmerzen im Bewegungsapparat, egal welches Instrument jetzt auch, oder mangelnder Übererfolg, Frustration, irgendwas fehlt immer, was man eigentlich rüberbringen möchte. Und im Laufe der Arbeit hat sich herausgestellt, ja, ist Linkshänder, Linkshänderin oder umgeschulte Linkshänder, umgelernte Linkshänder, also jemand, der dann mit rechts geschrieben hat und seine Linkshändigkeit im feinmotorischen Bereich sozusagen nicht ausübt. Und dann habe ich mir gedacht, na ja gut, also ich meine, irgendwie, das kam mir dann so vor, wie wenn du eine Straße hast, wo ein Loch drinnen ist und die ganze Zeit fällt da jemand in das Loch rein, bricht sich die Hand. Okay, und dann baue ich neben dem Loch eine Arztstation, damit ich diese vielen gebrochenen Hände oder Beine verarzte, anstatt dass ich einfach mal das Loch zumache.
Ja, schön.
Also dachte, das kann ja nicht sein. Die Ursache ist in dem Fall, der Mensch ist überhaupt nicht falsch. Das Instrument ist einfach das Falsche. Es ist einfach das falsche Werkzeug auf die falsche Seite. Mhm. Und genau, und deswegen ist es auch mir, so wie dir, liebe Erika, ein Herzensanliegen, vor allen Dingen in der Musikerszene, da ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
Wir haben ja auch die Ausbildung zusammen gemacht bei der Martina. Und für mich war das ja, ich bin auch Rechtshänderin, total Neuland, da an Instrumente überhaupt zu denken. Also bei mir war natürlich so dieses Schreiben im Vordergrund oder so diese Alltagsdinge. Und dann hast du das auch mir so erzählt, Mensch, guck doch mal so ein Orchester an. Das soll ja immer ein Bild haben. Also dieses soll ja irgendwo immer so gleichmäßig sein. Und da habe ich mir gedacht, Ach du liebe Zeit, wie schlimm ist das denn? Also wirklich auf sowas, also zu achten, dass das ein Bild hat. Und wenn man gedacht hat, aber das Bild ist doch anders genauso. Aber man fängt dann an zu suchen. Ne? Ich bin dann auch hier in Nürnberg bei den Sinfonikern ab und zu mal gewesen. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Da muss doch irgendwo jemand jetzt mal anders die Geige halten oder was auch immer. Oder die Querflöte. Und tatsächlich, ne? Also es ist ja unfassbar. Und das, was ihr beide jetzt gerade so beschrieben habt, ist also einerseits auch diese Verspannungen, diese Haltungsprobleme, die da einfach sind, weil ich ja nicht nur vielleicht mich verdrehe, sondern weil ich so eine hohe Anspannung habe und eine viel höhere Konzentrationsschwelle habe, dass ich überhaupt das so treffe. Und was mir auch noch so kommt, ist das, was ihr so ein bisschen gesagt habt, so in den Zwischentönen. Und das sind, glaube ich, genau diese Zwischentöne, die den Unterschied machen, wenn ich mit der Hand spielen darf, die meine dominante Hand ist. Ne? Also das Gefühl, oder wie würdet ihr das so sagen? Kann ich Gefühl eher transportieren oder merkt man Unterschied dann? Oder wie würdet ihr das sehen?
Ja, natürlich. Also die Gefühlshand spielt beim Musizieren eine große Rolle. So wie du sagst, wir drücken beim Reden, beim Sprechen auch die Gestik überwiegend mit der dominanten Hand aus. Und zum Beispiel bei Streichinstrumenten ist eben die Bogenhand die dominante Hand, im herkömmlichen Fall, aber eben die Bogenhand drückt, macht den Ausdruck und gestaltet die Melodie und hat auch eine sehr feinmotorische Aufgabe. Das kommt auch noch dazu, dass alle Instrumente zwar mit zwei Händen bedient werden und dass alle der Meinung sind oder viele der Meinung sind, das begegnet der Caroline und mir immer in der Argumentation gegen das, was wir sagen. Naja, wir haben beide Hände sind aktiv, aber im Endeffekt ist es bei keinem Instrument so, dass die gleiche Aufgabe haben, die beiden Hände, sondern es sind unterschiedliche Aufgaben, so wie beim Kartoffelschälen und wenn man ein Marmeladeglas aufmacht, wir haben eine Hand, die assistiert und die andere, die ausführt.
Mhm, okay.
Mhm. Ja, ich finde, du hast das super beschrieben, Erika. Und du auch, Claudia. Die Frage ist wirklich, wie kann das eigentlich sein, dass in einem Bereich, der ja voller Kreativität steckt, wie es ja das Musikmachen ist oder sein sollte, weshalb wir das überhaupt tun, ein derartiger Uniformitätszwang besteht, wie wir ihn heute erleben. Nahezu 100% aller Musikinstrumente sind für Rechtshänder gemacht. Die gibt es nur auf eine Seite. Mhm. Warum eigentlich? Also im Sport ist man da viel offener. Und das ist mir jetzt auch ganz wichtig, das gleich jetzt hier am Anfang zu sagen. Mir geht es immer um die Wahlfreiheit, um die Wahlmöglichkeit. Mhm. Also das wäre ja wieder, wie soll ich sagen, die andere Sache wäre die, zu sagen, alle Linkshänder müssen die Querflöte nach links spielen oder man muss. Nein, ich kenne genügend, ich hab Kolleginnen, hervorragende Kolleginnen und Kollegen, die Linkshänder sind und professionelle Geigerinnen, Geiger bei uns im Orchester ohne Probleme diesen Beruf ausüben. So. Das gibt's. Genauso könnt ihr mal vielleicht einen Rechtshänder Lust haben, nach links ein Instrument auszuprobieren. Also Menschen sind da sehr vielfältig. Was wir halt im Moment nicht haben, ist überhaupt die Wahlmöglichkeit. Die haben wir nicht oder noch viel zu wenig, weil es schlichtweg zu wenig Nachfrage, zu wenig Instrumente noch gibt. Aber ich denke mal, es wird sich ändern. Und du, Erika, hast ja zum Beispiel da schon ein professionelles Instrument dir auch angeschafft, was wahrscheinlich gar nicht so leicht war.
Genau, also wir haben Gott sei Dank bei der Querflöte das Situation, dass wir eine Firma haben, die Linkshänder-Instrumente für Anfänger anbietet. Also da komme ich wenigstens nicht in die Verlegenheit, dass ich jungen Menschen sagen muss, wir haben kein Instrument für links, aber wenn es in den professionellen Bereich geht, muss man sich Werkstätten suchen, die das anfertigen. Und ja, das kostet natürlich Geld. Aber mir geht es vor allem auch um die Kinder, dass die das die Möglichkeit haben, ihrer Helligkeit entsprechend zu machen. Auch zum Beispiel am Klavier habe ich in letzter Zeit so oft Leute getroffen, die gesagt haben, als ich das erste Mal zum Klavier ging, hatte ich das Gefühl, das ist verkehrt. das geht in die falsche Richtung, wo ist eigentlich das richtige Klavier? Also auch am Klavier, wo man eigentlich das Gefühl hat, das ist ein symmetrisches Instrument, beide Hände haben ähnliche Aufgaben, ist es nicht so. Erstens einmal ist auch wieder die Dominante, oder halt die im herkömmlichen Fall die rechte Hand, die die Melodie vor allem gestaltet, die auch, es hat auch Messungen gegeben, mehr Noten zu bewältigen hat. Und es geht der Lateralität entsprechend um die Körper, also um die Richtung. Und das geht Linkshändern gegen den Strich. Man kann, also ich mache dann oft so Experimente mit mir selber, dass ich Dinge mir im Kopf vorstelle. Da, ich weiß nicht, bei mir ist es halt so, dass ich da dann irgendwie diesen Mehraufwand spüre. Wenn ich habe dann auch ein bisschen, ich spiele nicht viel Klavier, aber ich habe auch zu Hause die Möglichkeit, das Klavier zu spielen. Und am Anfang war das schwierig, es ist mir sogar schwindelig geworden, weil ich scheinbar diese andere Richtung so abgesichert habe, weil es ja irgendwie funktionieren hat müssen im Studium. Aber wenn ich mir im Kopf, ich habe es mir dann im Kopf ein paar Mal vorgestellt und dann hat sich auch dieser Schwindel gelöst und es ist nach wie vor ist es so, wenn ich mir solche Dinge im Kopf vorstelle, spüre ich den Unterschied im Aufwand.
Ihr habt es auch jetzt angesprochen, gerade die Kinder, ne? Das ist ja auch so mein Hauptthema gerade jetzt hier auch so vom Thema her. Jetzt, wenn Kinder Lust haben, ein Instrument zu lernen und die sind jetzt Linkshänder und die wollen Flöte, man fängt ja oft mit der Flöte an, ist ja ganz häufig so oder weiß ich nicht, oder Klavier oder so. Ich meine, ich weiß ja als Mama gar nicht, will mein Kind meine Flöte, ist jetzt nicht so teuer, aber gibt es denn Flöten für Linkshänder? Oder, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn ich dann diese Flöte lerne, dann trainiere ich es ja so, dass ich dann plötzlich die rechte Hand ja antrainiere, weil ich ja vielleicht auch einen Lehrer vor mir habe, der das gar nicht weiß, dass es Linkshänderflöten gibt, so wie du vorhin gesagt hast, Caroline. Es wird ja irgendwie auch nicht gelehrt in den Studiengängen. Ist ja bei mir als Erzieherin oder bei den Lehrern, wenn ich mit denen drüber spreche, die haben wie Linkshändigkeit was? Ach, ja gut, da gibt es halt eine Schere und einen Spitzer, ne? Also wir haben da wirklich zu wenig Wissen. Aber was empfiehlt man denn dann Eltern, deren Kinder ein Instrument lernen wollen und jetzt linkshändig sind?
Na, wahrscheinlich hast du da fast mehr Erfahrungen, Erika. Aber ich sage das jetzt auch schon in meinen Kursen. Ich habe die Möglichkeit, in Salzburg am Mozarteum Studierende auszubilden. In jedem Fall würde ich von Anfang an für einen Linkshänder, eine Linkshänderin auch das passende Instrument wählen. Denn Musik ist per se oder an sich schon so schwierig. Wir haben es ja da mit einer Kunst zu tun, die äußerst präzise sowohl in Raum und Bewegung als auch in Zeit funktionieren muss. Und wir wissen ja gar nicht, wie viele Menschen und wie viele Kinder wir als potenziell tolle Künstlerinnen und Künstler verlieren auf dem Weg, nur weil es ihnen einfach dann nicht mehr passt, weil immer etwas fehlt für ihren ungehemmten, für ihren freien Ausdruck, für ihr Ich darf so sein, wie ich bin. Nicht ich bin verkehrt oder unmusikalisch oder ungeschickt oder faul. Nein, gebt mir das passende Werkzeug dafür, dass ich mich ausdrücken kann, wie ich möchte. Ich möchte dazu nur eine Geschichte erzählen, weil ich die so spannend fand. Wir haben kürzlich mit meinem Orchester mit jungen Dirigenten und Dirigentinnen gearbeitet. Und einer habe ich gesehen, dass der Linkshänder ist, weil er links geschrieben hat. Er hat aber leider rechts dirigiert. Ich habe ihn dann darauf angesprochen und gesagt, wieso nimmst du nicht deinen Taktstock in die linke Hand oder so? Ja, manchmal für gewisse Dinge, da macht es wirklich so, die übt er mit der linken Hand und dann aber vor dem Orchester verwendet er dann doch die rechte Hand. Aber jetzt, wo ich ihn anspreche, fällt ihm auf, er hat Cello gelernt, muss ja als Dirigent auch ein Instrument spielen. Er hat Cello gelernt und er hat ein Jahr gebraucht, ein ganzes Jahr, bis er den Bogen in der rechten Hand halten konnte.
Gott, das ist ja schon frustrierend. Ich stelle mir das ja ganz, ganz frustrierend. Und dann fehlt doch das Gefühl, dann ist doch das Gefühl zu dem Instrument sowas von negativ. Da wird man, also wenn ich schon anhöre, ein Jahr, da wäre ich wütend, da wäre ich sauer, da könnte ich das Ding doch in die Ecke pfeffern.
Er hat halt durchgehalten, aber wie viele halten nicht durch?
Ja, eben.
Und wozu? Also genau.
Ne? Ja, ganz spannend.
Genau, da fällt mir auch eine Geschichte ein. Wir hatten voriges Jahr im 13. August, das ist ja immer das, der Linkshänder-Tag, und da hatten wir ein Treffen der Linksgespielgruppe in Wien, und da ist eine junge Geigerin im Publikum gesessen, die hat uns dann in der Pause angesprochen, sie studiert Geige an der Universität in Wien, und sie spielt Linksgeige, und sie hat ihre Geschichte so erzählt, sehr jung angefangen, mit 5 Jahren oder so, und sie hat immer nur für den Lehrer rechts rum gespielt. Zu Hause hat sie die Geige, also die Rechtshändergeige, links herum genommen. Das ging ja zeitlang so, und bis ihre Mutter dann gesagt hat, das hat ja keinen Sinn, ich muss mit deinem Lehrer sprechen. Und der war Gott sei Dank dann offen dafür. Und von dort weg ging es auch viel schneller voran, und das Ding war gegessen. Oder eine zweite Geschichte von einer Blockflötenkollegin von mir, und da muss ich kurz einflechten, weil wir sagen, es gehen alle Instrumente in eine Richtung. Das war nicht immer so. Also von Blockflöten zum Beispiel haben wir Abbildungen aus dem 16. Jahrhundert, wo sie die Löcher für den kleinen Finger wurden doppelt gebohrt, und man hat eines davon mit Wachs verstopft, und so konnte jeder das Instrument so in die Hand nehmen, wie es passt. Und auch andere Instrumente, die Querflöte war damals noch die Traversflöte, die hatte Löcher und noch eine Klappe, das konnte man andersherum auch spielen. Und je mehr halt Instrumente komplizierter wurden in ihrer Gestaltung, und je mehr dann auch Industrialisierung dazu gekommen ist, aber ganz sicher auch dieser Rechtsdruck, wie er auch halt beim Schreiben, wie wir ihn da kennen, dass es einfach Massenumschulungen immer gab auf die rechte Schreibhand, das hat sicher alles eine Rolle gespielt. Ja, und eben diese Blockflötenkollegin hat auch, also bei Blockflöte, weil du das auch angesprochen hast, Claudia, viele fangen eine Blockflöte an, und ganz viele Kinder nehmen intuitiv das Instrument ihrer Händigkeit entsprechend in die Hand. Dazu gibt es auch Studien, dass Kinder, wenn sie die Möglichkeit haben, das Instrument ihrer Seitigkeit nach in die Hand nehmen. Und bei der Blockflöte geht das am Anfang auch ganz gut, wenn man das unterste Loch nicht braucht. Und dann werden sie halt sukzessive immer wieder ermahnt, und bis sie es dann halt anders machen. Und bei dieser einen Schülerin hat mir die Kollegin erzählt, ja, die meisten gewöhnen sich relativ schnell daran, aber die dreht noch immer die Hände um, und es geht auch nichts weiter und so. Und dann habe ich ihr doch geraten, das mit der Linksflöte auszuprobieren, und sie hat es dann Gott sei Dank gemacht, und dann war das Kind, hat ganz andere Fortschritte dann plötzlich gemacht und das gelöst. Und da sind die Caroline und ich halt unterwegs, zusammen mit anderen, erstens die Lehrenden aufzuklären und natürlich auch die Eltern, und dank dir können wir das auch in Form dieses Podcasts machen, was wirklich super ist, weil ich denke mir, wenn Eltern auch auf die Lehrenden zugehen und sagen, mein Kind ist Linkshänder und ich möchte, dass mein Kind andersherum lernt, dann werden sich auch hoffentlich viele Lehrende da danach richten, auch wenn sie selber vielleicht momentan nicht überzeugt sind. Und das Unterrichten ist überhaupt kein Problem, wenn man selbst rechtshändig ist. Mhm. Also ich habe das bei meinen Querflötenschülern dann gemerkt, wenn ich gegenüberstehe mit meiner Linksflöte. Das ist, wie wenn man in den Spiegel schaut. Das ist fast noch leichter, als wenn wir beide in eine Richtung spielen.
Das heißt, wenn, Caroline, du wolltest gerade was sagen.
Nein, alles gut. Ich wollte noch sagen, weil Erika das so gut formuliert hat, wenn dann der Bedarf da ist, dann können wir auch, und das ist unser nächster Schritt, der ist ja ganz wichtig, an die Instrumentenbauer und Hersteller herangehen und sagen, wir brauchen auch Instrumente andersrum. Mhm. Das ist im Moment jetzt unsere allergrößte Hürde, auch zu sagen, ja eben, und zwar gute Instrumente.
Ja, eine Auswahl ähnlich wie die der Rechtshänderinstrumente. Das ist jetzt unsere Aufgabe, ja, wo wir auch auf Hersteller zugehen, auf Händler und darauf aufmerksam machen. Ja.
Würdet ihr also wirklich, wenn ich ein linkshändiges Kind habe, wirklich sagen, okay, bevor wir aber jetzt mit dem Instrument starten, erstmal Kontakt aufnehmen mit dem Musiklehrer, Lehrerin, um zu sagen, Mensch, mein Kind ist linkshändig. Ich möchte auch gern, dass es linkshändig anfangen darf zu spielen. Das wäre so euer Ding, erstmal diesen Kontakt aufzubauen, zu gucken, wie die reagieren. Und dann, ich meine, ich würde so ein paar Links auch dann unter dem Podcast, wenn man den anschaut, ne, oder anhört eher bei mir, finden, wo man vielleicht sich auch hinwenden kann, wenn man so ein Instrument braucht, vielleicht eine Empfehlung zu erhalten. Weil es ist ja wirklich ein Frust, gerade für ein Kind. Ich meine, ich habe selbst 2 Kinder und die haben Keyboard und Schlagzeug gelernt. Und da ist halt das Üben, ne? Das steht ja, also eine Zeit lang geht es und irgendwann ist, Ha, schon wieder üben. Jetzt war aber da alles so weit in dem Bereich, dass das Kind mit der Hand so spielen konnte, wie eben, wie es jetzt für das Instrument gepasst hat. Aber wenn ich dann auch noch gegenläufig bin und stelle ich mir super schlimm und anstrengend und gefrustet vor. Und dann sagst du, ja, Caroline, vorhin so, dann verlieren wir die Kinder, die
Ja.
vielleicht grandios wären und ganz viel bringen könnten und ihre Gefühle ausdrücken könnten und einen riesen Spaß hätten und denken, sie sind zu doof, sie sind zu dumm, sie können ja eh nicht musikalisch. Und das ist ja immer das, sie tragen es ja mit ins Erwachsenenalter. Das ist ja dann nicht, na, dann spiele ich halt nicht, sondern ja, habe ich nicht gespielt, war ich zu dumm, habe ich mich zu doof angestellt. Das bleibt ja. Und das ist das,
Genau.
was echt traurig ist, ne?
Voll.
Genau. Die Schuld wird dann immer bei sich selbst gesucht. Auch bei, natürlich bei den BerufsmusikerInnen ist es so, dass die immer auf der Suche, ich war ja auch immer nach der Suche nach der richtigen Atmung, und also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe zu wenig Luft für die Querflöte und lauter solche Dinge. Man versucht die Haltung zu optimieren und ist ein Leben lang suchend eigentlich, ja. Und dann war das mit der Händigkeit eigentlich die Lösung für viele Dinge, ja.
Ich finde es eben auch so, Entschuldige, habe ich dich jetzt unterbrochen,
Nein,
Erika?
nein, passt schon.
Weil die Erika eben gesagt hat, es ist nicht nur, es ist auch die Atmung, es ist das ganze Raumgefühl. Also klar, weil es rechts und links Händer heißt, glaubt man, es ist immer nur auf die Feinmotorik der Finger oder der Hände da sozusagen beschränkt. Das stimmt nicht. Das ist eine ganze Wahrnehmung. Es ist im Grunde, es ist auch eine andere Art zu denken. Ich finde es ganz, ganz spannend. Aber wie eben du gesagt hast, Erika, es hängt auch davon ab, von welcher Seite, die Atmung, wie fühle ich mich im Raum und auch von welcher Seite höre ich denn den Klang? Gerade beim asymmetrischen Instrument, wie es Violine, Bratsche ist und auch die Querflöte, von welcher Seite kommt denn der Ton? Und welches ist meine emotionale Seite? Auch sehr, sehr spannend.
Ja. Vor kurzem hatte ich auch ein Gespräch mit einer Klarinettenkollegin. Da ist ja der Daumen, der eine große Last trägt, also das Instrument tragen muss. Eine Klarinette ist gar nicht so leicht. Und weil wir über das Thema gesprochen haben, hat sie gesagt, ja, ich habe eine Schülerin, die schüttelt immer ihre Hand aus, und es wird ihr einfach zu schwer, das Instrument. Und die sind jetzt auf der Suche nach einer Linkshänder-Klarinette, wo es noch keine Anfängerinstrumente gibt, muss man sich bauen lassen. Aber ich habe es toll gefunden, dass sie als Lehrerin da reagiert hat und das dann auch gleich zugeordnet hat. Die Mutter war gleich offen, die hat dann selbst gesagt, sie hat mal Querflöte gespielt, sie ist Linkshänderin und es hat nicht ganz gepasst, sie hat es dann wieder gelassen. Und so wie du sagst, Claudia, haben wir ja so viele, die sagen, ja, ich war nicht gut genug, ich war nicht geschickt, ich war unmusikalisch dann vielleicht auch. Weil es geht auch um das Erfassen der Musik, um das Erfassen der musikalischen Zusammenhänge. Ich habe eine Schülerin, die hat von rechts auf links umgelernt. Also das klingt ganz anders. Und die hat vorher zu mir gesagt, es hat immer irgendwie alles gleich geklungen. Für sie haben alle Stücke gleich geklungen, solange sie die Rechtshänderflöte gehabt hat.
Ganz interessant. Und das weiß man eben nicht, wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Dann sagt man, dann spielst du halt mit der anderen Hand. Und das ist ja.
Genau. Und deswegen auch bei Erwachsenen. Natürlich haben wir unter den Berufsmusizierenden ganz viele, die linkshändig sind und halt rechts spielen. Ich habe ja auch mit rechts
Ja.
studiert. Was man aber an Mehraufwand oder an körperlichen Beeinträchtigungen in Kauf nimmt, das kann man ja so nicht sagen. Also ich bin sicher, dass es irgendwo, die einen kommen halt besser zurecht und die anderen schlechter, genauso wie beim Schreiben. Manche lassen sich ganz einfach umschulen oder passen sich an, und andere sagen, nein, ich schreibe mit links. Also das haben wir beim Schreiben ja genauso.
Ich glaube, das Wichtige ist auch das, was du auch vorhin gesagt hast, Caroline, diese Wahlmöglichkeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, dass es erkannt wird, dass man sieht, dass es thematisiert worden ist, weil das macht schon einfach verdammt viel aus. Ne?
Genau.
Jetzt, dass wir so ein bisschen zum Abschluss kommen, gibt es noch was, was euch beiden noch so wichtig ist oder wo ihr so noch so Gedanken habt, so zum Abschluss?
Ja, doch, hatte ich. Ist mir jetzt gerade entfallen. So viel Information auf einmal ist, gib mir noch eine Sekunde Zeit. Ja, doch, ich hatte noch den Gedanken, weil ich ja sehr in der Musikszene unterwegs bin. Da gibt es ja ganz viele sozusagen ja, Institutionen, und das ist ja ein großes Thema jetzt bei den Berufsmusizierenden auch, also im Orchester oder auch Lehrkräften, die Gesunderhaltung, die Prävention und das auch Erhalten der Arbeitskraft über ein ganzes Leben lang, muss man jetzt auch mal so sehen. Ne? Also wenn man Orchestermusikerin oder Musiker ist und Lehrkraft, dann in der Regel in Deutschland arbeitet man bis 67. Und das ist beim körperlich betonten Beruf, wie das beim Spielen der Fall ist, schon relevant. Und dass da sozusagen das falsche Instrument als Ursache von krankmachenden Faktoren einfach so ignoriert wird, das ist mir unbegreiflich. Also das muss doch eine gewisse Wichtigkeit haben. Das ist allein wirtschaftlich eine Sache. Und das Zweite auch, weshalb ich allen anrate, sich damit zu beschäftigen, als Musiklehrer oder Pädagoge, also Instrumentalpädagoge, Pädagogin, ist es ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil, wenn ich beides unterrichten kann, wenn ich genau darüber Bescheid weiß. Ich würde mal sagen, sicher ein Drittel mehr Schüler, die ich behalte. Das muss man doch auch mal bedenken. Da müsste doch allein aus wirtschaftlichen Gründen, wenn schon nicht aus Menschenfreundlichkeit und Kreativität, da eigentlich ein Umdenken stattfinden. Und ich denke, es lohnt sich und macht mehr Freude und mehr Spaß und bringt auch noch mehr Geld. Was will man eigentlich mehr?
Ja, ich schließe mich da dir völlig an, Caroline. Du hast vorher schon erwähnt, im Sport ist Händigkeit und Physigkeit etwas, was sofort abgecheckt wird. In den meisten Sportarten ist das völlig üblich, und wir schauen uns beim Musizieren schon viel von den Sportlern ab. Also das wäre etwas, was wir uns da auch abschauen können. Und mir geht es halt darum, ja, diese Möglichkeit auch zu zeigen, dass man überhaupt mal drüber nachdenkt, dass Eltern, wie gesagt, auf Unterrichtende zugehen, wenn ihre Kinder linkshändig sind, und darauf hinweisen und dass sie das gerne möchten. Dann wird es auch immer weiter sich entwickeln, bis dahin, dass es einfach wieder normal wird.
Ich danke euch beiden recht herzlich auch überhaupt für das Engagement, das ihr da ja mitbringt, um in diese Linkshändigkeit das Instrumentenspielen wieder Spaß reinzubringen, ein Verständnis für groß und für klein. Also es geht klar bei mir viel so um Eltern und Kinder, aber diese kleinen Kinder werden große Kinder, Erwachsene. Und dieses Kind steckt eben in dem Erwachsenen drinnen, ne? Und das ist das, was einfach wichtig ist, was es einfach für Auswirkungen haben kann, wenn wir da nicht auch drauf achten. Und welche Möglichkeiten wir ihnen schenken können, wenn wir da sehr achtsam mit umgehen. Dann sage ich nochmal vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich hoffe, wir erreichen ganz viele. Und ja, sag bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Macht's gut.
Tschüss. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao, Claudia. Danke.